Halleluja. Auch ich heiße euch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen und ich freue mich auf das, was noch Gott tun wird, aber schon sehr dankbar für das, was Gott schon getan hat. Amen. Ihr könnt schon sehen, worüber ich heute predige. Identität. Identität in Gott. Ich gehe davon aus, dass du zu 100% schon ja einfach weiß, wer du in Christus bist. Oh, gehe ich davon wirklich, kann ich davon wirklich ausgehen? Ich sage euch was. Ich bin seit 1994 mit 11 Jahren bewusst, habe ich mein Leben mit Jesus gegeben. 1995 wurde ich getauft und dann in meiner Jugendzeit bin ich abgedriftet und seit 2010 bin ich bewusst im Dienst für den Herrn wieder da und für ihn am Leben und ich weiß so oft nicht, was ganz genau meine Identität in Christus ist. Und so ist heute mein Wunsch für diese Predigt, dass du heute hier rausgehst und deiner Identität ein großes Stück näher in Gott gekommen bist. Okay? Und so, Jesus, danke ich dir, dass ich heute zurücktreten darf. Ich möchte nicht in starken Worten auftreten, sondern in Worten der Kraft, Vater. Und ich danke dir, dass wir heute hören, wie du hörst, dass wir heute sehen, wie du siehst, dass wir heute fühlen, wie du fühlst und dass wir heute das erleben, was du heute geben möchtest. Amen. Amen. Ich habe heute dieses Thema auf meinem Herzen, weil überall um mich herum plötzlich es aufklopft. Und ich dachte, das ist genau das richtige Thema heute für dich und für mich. Amen? Amen. Ich möchte mal eine Frage stellen. Und ich habe dieses Beispiel von Tobias Teichen. Na? Ich habe hier eine Vitamalz, weil wir ernähren uns gesund. Also das ist keine Schleichwerbung für Cola, aber ich möchte mal fragen, wie viel Druck meint ihr, wenn man sich da drauf stellt, hält so eine volle Zune-Dose aus? Also ich jetzt mit meinen 68,7 Kilo, wenn ich mich da drauf stelle und jetzt zum Beispiel Daniel noch mitnehme mit, was hast du? Knapp 100. Meint ihr, das würde schon irgendwie ausreichen, um sie zu zerdrücken? Nein. Was schätzt ihr? Ruft mal rein so.
Also oben drauf jetzt, ne?
Ja, also ich stelle mich jetzt so hier, da oben drauf. Und ich habe jetzt ungefähr 95. So. 300? 400. 400. Boah, viel, also ihr seid echt mutig. Was meinen denn die Hinteren?
Also wenn ich drauf gehe, ist sie kaputt.
Okay, so Frage beantwortet.
Also bei 450.
Nein, ihr habt schon richtig gut geschätzt. Mandy und ich, wir haben auch gestern geschätzt. Und Mandy hat 500 geschätzt und ich habe 300 geschätzt. Und wisst ihr, wer immer richtig schätzt? Das bin ich. 300 Kilo hält diese Dose aus. Schon krass, oder? Das ist ja nichts weiter als ein bisschen Aluminium. Oder?
Ja, die Flüssigkeitssäule, die
ansteht. Richtig. Also, was macht diese Dose so stabil, dass so viel Druck wirklich da standgehalten wird? Nämlich das, was sich dort drinnen befindet. Und das kombiniere ich jetzt mit Identität. Denn wenn du weißt, wer du in Christus bist, wenn du weißt, wer in dir ist, hey, dann kannst du ziemlich viel Druck aushalten. Amen? Amen. Aber jetzt bringt mich vielleicht die Dörte um, gibt es sogenannte, ja, gewisse Dinge in unserem Leben, die an unserer Identität, Moment. Nein. Brauchst du nicht. Du kannst das mal gerade festhalten, so. Genau. So, Jetzt gibt es verschiedene Dinge, die an unserer Identität kratzen. Und das ist zum Beispiel Unsicherheit. Also ich möchte jetzt nicht hier die ganzen Punkte jetzt ganz komplett durchgehen. Aber zum Beispiel, es gibt ja natürlich davon auch Verbindungen und Dinge, die ja miteinander zusammenhängen. Unsicherheit und Selbstzweifel, das ist sehr, sehr naheliegend. Wenn ich jetzt zum Beispiel komme und ich habe schon 5 Kilo abgenommen und keiner sieht es und ich total zufrieden bin und dann, das ist mir schon öfters passiert, vielleicht ganz neu zum Essen der Verwandtschaft von Mandy eingeladen bin. Und dann kommt eine Tante, die mir den Teller drauf tut, also so den Teller vorsetzt und sagt, Archie, du hast aber wieder zugenommen. Das gibt mir Unsicherheit. Also ich fühle mich dann irgendwie herausgefordert, denn plötzlich fangen Selbstzweifel an, ob das alles so ein bisschen ja dennoch Sinn hat, dieser ganze Verzicht, der ganze Sport und all das. Und so gibt es immer mehr Dinge, die dann das, was eigentlich super gut ist, um diesen Druck, der auf mich lastet, nicht mehr standzuhalten. Und so wird durch Selbstzweifel, Angst, Scham, Einsamkeit, Wut, Verlust, Verwirrung, Minderwert und Trauma und noch viele andere Dinge es verursachen, dass ich mich innerlich wie leer fühle. Ja, ist doch gut. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt trotzdem noch der Druck, wie bei Jesus, der in einer Wüstenzeit war und der wirklich Hunger hatte, der plötzlich sich vielleicht sogar von seinem Vater weit weg gefühlt hat. Und dann kommt der Feind und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Wir sehen, dass die erste Anfechtung, die der Teufel dem Herrn Jesus in der Wüstenzeit vor Augen gehalten war, hey, was ist mit deinem Inneren? Stimmt das überein, dein Inneres, mit das, was Gott dir zuspricht? Und du musst dich jetzt mal fragen, dein Inneres, stimmt das? Ist das kompatibel mit dem, was die Bibel über dich aussagt? Wie sieht dein Inneres aus? Und wisst ihr, wie viel hält jetzt so eine? Ich habe keine 300 Kilo Power in meiner Hand. Wisst ihr, wie einfach das ist, diese Dose zu zerquetschen? Dafür brauche ich nicht viel Kraft. Das waren jetzt laut der Physik gerechnet vielleicht ein paar Kilo. Eben konnte diese Dose noch 300 Kilo Last tragen. Und jetzt ein paar kleine Finger von einem 1,65 Meter großen Mann zerdrückt. Und so fühlen wir uns manchmal. Wir fühlen uns manchmal, als ob wir jede Last des Lebens tragen können. Aber wenn wir uns durch diese Gefühle in unserem Inneren austauschen lassen, mit nichts, mit Heu, mit Stroh, mit Holz, mit all das, was im 1. Korinther beschrieben steht, dann haben wir in uns nichts, was diese, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Dose mit starkem Material, wie mit Diamanten, mit Gold, mit Massivem ausfüllen kann. Und dieses Massive ist deine Identität in Christus. Und so weiß der Feind ganz genau, raubt er deine Identität, hast du nichts, um ihm zu widerstehen. Denn dein Inneres ist das, was diesem Druck standhält. Und diese Welt ist voll mit Identitätskiller. Schaut euch mal Social Media an. Alles scheint so perfekt. Es gibt so viele Aussteiger, die jetzt, obwohl sie eigentlich gar nicht so die Probleme haben, die kommen mit diesem psychischen Druck nicht mehr klar, immer wieder dieses perfekte Leben vorzugaukeln. Es gibt ganze Foren darunter, die jetzt so schreiben, wie es ist, auszusteigen. Alle müssen nur noch rank und schlank sein. Hey, nichts gegen Gesundheit. Ich muss auf jeden Fall abnehmen. Aber immer dieses Perfekte. Wenn du nichts leistet, dann bist du nichts. Du bist das, was du tust. Die Welt will dir sagen, das Äußere bestimmt dein Inneres. Bei Christus ist es anderes. Dein Inneres bestimmt dein Äußeres. Amen. Sag mal zu dir selbst, mein Inneres bestimmt mein Äußeres. Mein Inneres bestimmt mein Äußeres. Und nicht mein Äußeres bestimmt mein Inneres. Amen. Im Moment der größten Unsicherheit gibt Gott durch Identität die größte Sicherheit. Und ein Zeuge, der, durch den ich diesen Gedanken bekommen habe, sitzt hier vor mir. André Rohwein, mit dem war ich nämlich in Wiesbaden vor 2 Wochen. Ja, genau, vor 2 Wochen, dort gab es ein Seminar. Und dort war es sehr stark prophetisch. Und da gab es einen Mann, da waren ungefähr 1000 Leute, der gesagt hat, hier und da und jenes, und die sollen mal bitte aufstehen. So, und ich habe gehofft, dass es auch ein Wort für mich gibt. Ne? Warum fährt man zu einer prophetischen Konferenz? Damit man ein Wort bekommt. So scheinheilig bin ich nicht, der sagt, nee, ich will kein Wort. Natürlich will ich ein Wort. Ist doch schön und gut, oder? So, ich dachte, hoffentlich ruft er heute vor, ein Archie. Und ich war mit dieser Erwartung da, Gott spricht zu mir. Aber jetzt passt mal auf, was passiert. Nathanael, André Zubix und André Rohwein und meine Wenigkeit sitzen dort. Auch Helmut war dabei, 2 Tage später oder so. Genau. Na, auf jeden Fall sagt er plötzlich, ich sehe hier Leute, die ein traumatisches, ich sage das jetzt mit meinen Worten, Erlebnis gehabt haben, die fast ertrunken wären, die danach gerungen haben, wieder an die Luft zu kommen. Und die sollen mal bitte aufstehen. Und ich habe nicht an mich gedacht. Gar nicht. Null. Und wenn ich das so sagen darf, André Rohwein steht neben mir auf. Und ich schaue ihn an und mich packte die Gebetslast für meinen Bruder. Und ich gehe für ihn, für diese Situation ins Gebet und dachte nicht an mich. Und plötzlich, wie ein Blitz vor meinen Augen, spricht Gott zu mir. Und wisst ihr was? Nämlich das, was vor über 30 Jahren passiert ist. Ich bin nämlich 40 und vor so 32 Jahren, als ich so 7 war, ist Folgendes passiert. Mein Vater und ich sind ins Schwimmbad gegangen. Er hat mich in ein Hallenbad mitgenommen. Und das war ein riesengroßes Schwimmbad, das weiß ich noch. Und er hat sich dort mit seinen Cousins unterhalten. Ich hatte so einen Schwimmreifen, hatte genau die Anweisung, nicht ins Schwimmerbecken zu gehen. Und ich wollte mich natürlich daran halten, aber ich sah auch die anderen Kinder, die schwimmen konnten. Und das machte eigentlich in meinen Augen viel mehr Spaß. Also dachte ich mir, ich will auch unbedingt schwimmen. Aber ich kann ja nicht schwimmen. Plötzlich kam ich als kleiner Junge auf die Idee, hey, Schwimmen hat etwas damit zu tun, ob du dich das traust oder nicht. Etwas mit Mut. Du musst da nur reinspringen. Also habe ich den Schwimmreifen weggenommen und dachte, ich werde mich jetzt trauen. Und bin losgesprungen und bin ins Tiefe gesprungen. Und ich bin ruckzuck untergegangen. Und als kleiner Junge bin ich so am Boden und ich wusste schon damals, hey, ich bin jetzt in einer ganz außergewöhnlichen Situation. Und plötzlich habe ich mir selbst zugesprochen, Archie, du darfst jetzt nicht in Panik geraten. Wenn du 7, 8 Jahre alt bist, ist das kein normaler Gedanke. Das war Gottes Gnade auf mein Leben. Denn wenn ich in Panik geraten wäre, wäre ich sofort ertrunken. Und ich versuchte mit eigener Kraft, mit den Füßen an diese Leiter zu kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und an all das dachte ich in diesem Moment plötzlich, als ich für André betete. Ich bin nicht aufgestanden. Und wisst ihr, plötzlich, und das war im realen Leben wirklich so, sonst würde ich hier nicht stehen, packte mich eine Hand und zog mich aus diesem Wasser. Wer war das? Mein Vater. Mein Held, mein Lebensretter. Also mein Vater hat mir das Leben gerettet. Und wie kam das? Er sagte mir das im Nachhinein. Er unterhielt sich mit seinem Cousin und durch die Gestik, die man halt so im Gespräch hat, sah im Augenwinkel, wie ich so wagemutig ins Wasser sprang. Und er dachte sich nur, was macht der Junge, und läuft direkt zu. Und diese paar Sekunden, die sich für mich unten im Wasser wie eine Ewigkeit angefühlt haben, da war er schon da und hat mich rausgezogen. Und an das alles erinnerte ich mich. Das liegt jetzt über 30 Jahre her. Und plötzlich spricht Gott in meinem Herzen. Als ich für André betete und er sagte, ich habe diese Situation in deinem Leben ganz bewusst zugelassen, Archie, damit, wenn du weißt, wenn du in tiefes Wasser gerätst, wenn du unter Druckzeiten gerätst, wenn deine Identität so stark angegriffen wird durch die ganzen Umstände und das Wasser dir über Kopf stehst, da ist ein Vater, der dir die Hand zuhält und der dich rausrettet. Plötzlich wurde es so warm um mein Herzen. Und ich wusste so stark, mit meinem Vater im Himmel werde ich niemals untergehen. Das hat mich so stark berührt. Und der passende Bibelvers dazu steht im Psalm 18, 17 bis 20. Gott streckte mir seine Hand von oben entgegen und riss mich aus tosenden Fluten. Er befreite mich von der Übermacht meiner Feinde, von allen, die mich hassten und so viel stärker waren als ich. Sie hatten mich überfallen, als ich schon im Unglück steckte. Aber der Herr gab mir sicheren Halt und führte mich aus der Not hinaus in die Freiheit. Er rettete mich, so viel bedeutete ich ihm. Amen. Das darf ich dir zusprechen. Also ich möchte dir eins sagen. Der Druck in dieser Welt, der wird nicht verschwinden. Die Wellen, das tosende Wasser, die Fluten, die Feinde, die Goliaths, die Jerichos, all das, deine ganz persönlichen Identitätskiller, die werden nicht verschwinden. Aber wisst ihr, was bleibt in alle Ewigkeit viel mehr als die Feinde dort draußen? Das ist der Vater im Himmel, der dir immer wieder seine Hand darreicht und sagt, mein Kind, ergreife sie. Und das ist Identität, dass du ganz genau weißt, ich bin ein Kind eines lebendigen Gottes, den ich Vater nennen darf. Amen. Bevor wir so viel Kraft investieren, gegen die Wellen zu beten, bevor wir so viele Kraftinvestitionen leisten, um gegen die Goliaths in unserem Leben anzutreten, sei lieber der kleine junge Archie, der im Wasser gesagt hat, ich werde jetzt nicht in Panik geraten. Das war nur Gottes Gnade. Und so wie mein Vater damals nicht zu spät kam in meinem Leben, um mich zu retten, so wird auch Gott höchstpersönlich nicht zu spät kommen. Und heute ist der Tag der Identität deines Lebens, zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Amen. In zwei ganz wichtigen Momenten sprach Gott seinem Sohn Jesus Identität zu. Als ich diese Predigt heute durchgegangen bin, habe ich diese Folie noch hinzugefügt, weil ich das heute erst für mich ganz neu entdeckt habe mit der zweiten Stelle. Wir wissen, dass Gott seinem Sohn in einer ganz besonderen Situation die Identitätszusprache gab vor seinem Dienst. Matthäus 3, 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann schickte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Also kurz bevor Jesus in deinen Dienst kam, bevor er öffentlich wirkte, sprach Gott zu seinem Sohn vor allen anderen Leuten hörbar, dies ist mein geliebter Sohn. Amen, das wissen viele. Diese Begebenheit. Aber dann gab es ja auch noch mal ein zweites Mal, wo Gott diese Zusage zu seinem Sohn richtete. Und wisst ihr wann? Kurz vor seinem Leidensweg in Matthäus 17, im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium wird davon berichtet, dass Jesus, als er anfing, über seinen Leiden zu sprechen Da es diese Situation gab, dass Gott nochmal gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Und ich sehe in Schlüsselmomenten, dass Gott uns nochmal die Identität ganz neu verdeutlichen möchte. Dies ist mein geliebter Sohn. An einer, ich sag jetzt mal, an den zwei mit den wichtigsten Momenten des Lebens Jesu, kam eine Stimme aus den Wolken mit der Zusprache, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hat das was mit der Fehlerlosigkeit Jesu zu tun gehabt? Nein. Hat das was damit zu tun, dass Jesus der gehorsamste Mensch gewesen ist? Nein. Hat das was damit zu tun gehabt, dass Jesus Christus einfach immer nur blind seinem Vater gehorchte? Nein. Mit was hatte es zu tun gehabt? Nur deswegen, weil er Sohn war. Also du kannst dir jetzt sagen, du bist würdig, durch Christus diese Zusage ganz klar anzunehmen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Smetana ist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Steh mal bitte auf, Smetana. Gestern ist meine Tochter mit Mandy zu einer Feier gefahren. Mandys Tante wurde gestern 60. Genau. Und da haben die schick gefeiert. So. Und ich bin ein bisschen körperlich angeschlagen und ich bin nicht mitgefahren. Und so kam meine Tochter gestern, gestylt total, hat sich viel, viel Mühe gegeben und hat sich schick gemacht für diese Familienfeier. Okay, jetzt habe ich gesagt, wow, ich finde dich so hübsch, meine Tochter, hast richtig gut ausgesehen und all das. Und ich fand das super schön und war stolz auf sie, dass sie so hübsch ist. Auch ihre inneren Werte, ne, und all das. So, ich will das nur verdeutlichen. Aber heute Morgen stand sie auf in ihrem Pyjama und war nicht fertig gemacht. Und all die Mühe, die gestern sie gemacht hat, um sich hübsch zu machen, war super schön. Aber das, dass sie heute im Pyjama einfach am Frühstückstisch gewesen war, hat nichts daran geändert, dass meine Liebe zu ihr irgendwie plötzlich variiert hat. Sie kann nichts dafür tun, dass ich sie mehr liebe. Egal wie hübsch sie ist, egal welchen Pyjama sie anhat, ob sie ihr Zimmer aufräumt oder nicht, das ist meine geliebte Tochter. Wenn sie das jetzt mehr und mehr versteht, wisst ihr, auf welchen Trichter sie kommt? Boah, mein Vater liebt mich so sehr, ich möchte diese Liebe erwidern. Weißt du was, ich werde jetzt selbst auf die Idee kommen, mein Zimmer aufzuräumen. Versteht ihr es? Also, und ich glaube, warum habe ich diese Folie hinzugefügt? Ich glaube, wir stehen als Family Church Koblenz in einem besonderen Moment. Und ich möchte uns prophetisch zusprechen. Wir sind seine geliebten Kinder, an denen er wohlgefallen hat. Und egal, was du gerade durchmachst, seine Liebe steht fest. Amen. So, jetzt möchte ich über drei Auswirkungen in unserem Leben sprechen, die sichtbar werden, wenn wir nicht in der Identität eines Kindes leben. Okay? Dann werde ich aber über drei weitere sprechen, die sichtbar werden, wenn wir in unserer Identität eines Kindes leben. Und zwar, die erste ist, mangelnde Identität führt zu Religiosität. So, wartet mal, bevor ich das lese. Ihr wart so gespannt schon die Folie. Ihr kennt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da waren zwei verlorene Söhne. Na? Genau. Und der eine hat dann als jüngerer Bruder festgestellt, hey, mir ist es hier zu langweilig. Vater, bitte sterbe doch früher. Das hat nicht funktioniert. Also ist er hingegangen und hat gesagt, Papa, du bist ein reicher Mann. Gib mir jetzt schon mein Erbe. Dann teilte ihnen beide das Erbe aus und dann nahm er sein Geld und verschwand in ein fernes Land und verprasste es. Ne? Und dann irgendwann, als er am Abgrund seines Lebens, im Abgrund seiner Seele war, erinnerte er sich, dass es ihm doch bei seinem Vater besser ging. Und dann heißt es, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot in Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, um zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und jetzt pass mal auf, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu deinem Tagelöhner. Also hier stellt er durch seine sündigen Leben, das ist Fakt und Tatsache und das trennt uns auch von Gott, ganz klar. Sünde trennt von Gott und die ist nicht schön, die hat Konsequenzen. Und hier heißt es, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Also hier stellt er seine Identität so stark in Frage. Und wisst ihr, was daraus resultiert? Er möchte ein Tagelöhner werden. Und wie oft war ich in meinem Leben ein Tagelöhner? Ich möchte was tun. Ich möchte mein Gehalt haben und fertig. So war ich jahrelang unterwegs. Mandy weiß, kennt diese Zeit noch gut. Ich war jeden Tag unterwegs für Gott, habe viel erlebt für Gott, preis dem Herrn. Aber ich kam manchmal um 22 Uhr nach Hause und sagte, Mandy, ich mache viel zu wenig für Gott. Und war frustriert. Und irgendwann habe ich gedacht, dieses Leben mit Gott hat gar keinen Sinn mehr. Und irgendwie wurde mir immer nur der goldene Schlüssel zum ultimativen Offenbarungsmodus irgendwie vorgehalten. Und ich dachte, immer ein Werk mehr, immer ein Werk mehr und immer mehr ein Werk für Gott. Und dann irgendwann habe ich es. Aber Religiosität hält dir wie diesem Esel diese Karotte vor, nur damit du viel arbeitest und du kannst diese Karotte nie erreichen. Du bist ein Tagelöhner. Und das führt zur Religiosität. Immer nur ein Werk nach dem anderen. Du willst für dein Tun wie so einen kleinen Lohn und fertig. Das ist einer der Auswirkungen, wenn du nicht in deine Identität als Kind Gottes lebst. Du wirst religiös. Du versuchst durch deinem Tun etwas zu bewirken. Du versuchst aus deinem Tun etwas dir wie einen Lohn zu bekommen. Seid ihr da, Gemeinde Gottes? Amen, amen. Nicht müde werden. Seid ihr müde? Wenn ihr müde seid, stehen wir mal gemeinsam auf. Seid ihr nicht müde, okay? Sehr gut, okay. Also, mangelnde Identität führt zu Religiosität. Kann ich mich davon freisprechen? Nein! Ich versuche manchmal Gott zu imponieren. Das ist Religiosität. Ihn irgendwie zum Schmunzeln zu bringen. Der kann nicht aufhören vor Freude zu weinen über mich, so sehr liebt er mich. Wisst ihr, ich liebe meine Kinder über alles auf dieser Welt. Würde ich sie opfern für etwas? Nein. Gott liebt seinen Sohn auch über alles. Hat er ihn geopfert für mich? Ja. Also es ist eine Liebe, die über unserem Verstand... Ne? Genau, also Religiosität ist das Resultat mangelnder Identität. Und hier kannst du dich fragen, ob du dich auch so fühlst. Also haben wir hier Gegensätze, die uns dann zeigen, hey, wenn ich in meiner Identität bin, erst dann bin ich produktiv für Gott, weißt du das? Erst dann mache ich mich richtig auf, als Berufener, das auszufüllen, was Gott in meinem Leben für mich vorbereitet hat als Werk. Denn die, die im Geist wandeln, werden auch die Werke des Heiligen Geistes vollbringen. Amen. Eine weitere Sache ist die Frustration, die daraus resultiert, weil du kommst irgendwann irgendwie an den Punkt, wo du merkst, es geht einfach nicht auf. Und so heißt es dann, als der dann wieder nach Hause kam, nahm ihn sein Vater auf und wir kennen die Geschichte. Er kriegt ein Gewand, einen Ring, er kriegt Sandalen, er kriegt das gemästete Kalb, er kriegt einen fetten Schmatzer auf seine Wange, er kriegt eine Riesenfeier. Und dann kommt der andere Bruder nach Hause, sieht das alles und er wurde mal so richtig wütend. Und dann heißt es, er aber antwortete und sprach zu ihm, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Der war immer traurig. Der war immer frustriert. Der war immer mies. Der war immer sauer. Kennt ihr solche Christen? Saure Christen? Ehrlich, die gibt es. Um die mache ich immer einen Bogen. Jetzt ohne Spaß. Wenn nicht der Heilige Geist das so richtig führt, dass ich in ihr Leben hineinsprechen soll oder so, ich lasse mir nicht den Tag damit verderben. Die ziehen dich vollkommen runter. Die erzählen dir nur, was schlecht läuft. Die gucken in dieser Welt und können es so richtig analysieren, was alles in der Welt falsch läuft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die brauchen immer einen miesen Peter. Warum? Weil es in ihrem christlichen Leben nicht funktioniert. Das ist Frust. Und hier heißt es, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Und das war einer der besten Christen. Ich habe nie ein Gebot übertreten. Der war immer bei seinem Vater. Das war immer ein Christ, der immer montags, Mittwoch, Donnerstag und weiß ich nicht was in der Family Church Koblenz vielleicht gewesen ist. Der immer alles pünktlich sein Zehntel überwiesen hat und keine Ahnung. Der hat nie irgendetwas falsch gemacht. Der hat immer fleißig Bibel gelesen, der hat immer fleißig gebetet. Aber dann, wenn ein Archie kommt und ja, dies und das und so ein bisschen locker und keine Ahnung, und dann kommt er zurück nach einer Spielsuchtkarriere und mit viel Mist gebaut und all das, und plötzlich wird er aufgenommen und plötzlich macht er Bibelschule und darf jetzt predigen. Und ich darf nicht predigen. Wisst ihr, das ist jetzt kein Spaß. Diese Beispiele gibt es tagtäglich. Wenn du nicht weißt, wer du in Christus bist, lebst du leider so oft ohne Freude. Und da musst du dir deine Freude von woanders holen. Mit seelischen Dingen. Dann bist du gefährdet. Dann bist du ein Seelenjunkie für deine Seele. Weil geistlich läuft es nicht. Und eine dritte Sache ist Bitterkeit. Und Bitterkeit führt zu Anklage. Und hier komme ich aber zu dem Beispiel von Maria und Martha. Und wir kennen diese Geschichte. Das waren die Freunde von Jesus mit Lazarus in der bekanntesten WG der Welt. Und dann ist Jesus, wenn er unterwegs gewesen ist, in der Nähe von Jerusalem nach Bethanien gekommen. Und dann hat sich Martha und Maria viele Gedanken gemacht. Wir wollen sie bewirtschaften. Und eines Tages dann nahm sie Jesus auf und dann hat Jesus angefangen zu lehren und Maria setzt sich zu den Füßen Jesus und Martha plötzlich sieht das und sagt, hier, ich lese das mal vor, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu den Herrn zu Füßen, zu dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wisst ihr, wenn wir durch mangelnde Identität keine Freude haben, wenn wir frustriert sind, wenn wir ja einfach in dieser Religiosität leben, dann ist es so einfach, mit dem Finger zu zeigen. Und wisst ihr warum? Weil ihr was hundertprozentig falsch macht und ich auch. Aber dieses schmerzhafte Gefühl, dass ich nicht ausreichend bin, muss ich kompensieren. Und durch diesen kurzen Genuss meiner Seele auf deine Fehler zu zeigen, macht es mir in diesem Moment leichter, mal von mir wegzuschauen. Und dann zeigen ein Finger auf euch und wie viele Finger zeigen auf mich? Drei. Wir kennen dieses Beispiel. Wenn wir nicht in unsere Identität wandeln, ist es so einfach, auf die Fehler anderer zu zeigen. War das hier ein Fehler von Maria? Nein, denn Jesus sagt, hey, sie hat genau das Richtige erwählt. Amen. Also, möchte jemand religiös sein?
Nein.
Möchte jemand bitter sein? Nein. Möchte jemand frustriert sein? Möchte jemand irgendwie von den ganzen Synonymen, die ich heute erwähnt habe, in dem Negativen etwas sein? Nein. Was müssen wir dazu tun? Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen sein. Das, was wir schon haben. Und jetzt drei lebensspendende Auswirkungen in unserem Leben, wenn wir Identität eines Kindes leben. Identität führt zur Ruhe. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, genau in dieser Situation mit der Anklage, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Und wir wissen, bei Gott sollte man keine Sorgen haben, oder? Also sie tat hierbei vieles für Gott. Es war ja auch vollkommen rechtschaffend, aber Jesus hat ihr, ne, nachdem sie angeklagt hatte, gesagt, du hast viele Sorgen und Mühe. Erster Punkt der Ermahnung. Wenn mir jemand sagt, Archie, du hast viele Sorgen und Mühe, boah, das trifft mein Herz. Weil das möchte ich nicht. Weil Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. So, und dann heißt es hier, passt auf, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und Identität führt zur Ruhe. In diesem ganzen Trubel, in diesem ganzen, ja ey, da ist das Lamm und noch das Brot und die ganzen Kräuter und all das, was nötig ist, um der ganzen Crew von Jesus jetzt so ein angenehmes Abendessen und einen schönen Abend hier einfach zu bereichern, zu tun, zu machen. Hey, all das, in dem Ganzen ist Maria zu den Füßen Jesus sich am Legen. Das ist mutig. Und das noch als Frau. Und wisst ihr, Paulus sagt, ich, als er so von seinen Attributen als Pharisäer sprach, ich lag zu den Füßen Gamaliels. Gamaliels war in der Zeit von Paulus der Lehrer der Pharisäer hoch 10. Und er sagte, ich lag zu den Füßen Gamaliels und das war eine Redewendung dafür, ich war sein Lieblingsschüler. Und früher haben sich nicht Frauen zu den Füßen Jesu gelegt oder zu irgendwelchen Rabbis, sondern nur Männer. Und dass das Maria getan hat, zeigt, wie sehr stark sie sich in ihrer Identität bewusst gewesen ist, dass sie sozusagen den Lieblingsplatz eines Jüngers eingenommen hat. So kannst du dir heute zusprechen, als Kind Gottes, du kannst deinen Lieblingsplatz dir nehmen und das führt dich zur Ruhe. Und warum kann Maria das nicht genommen werden? Weil es tief in ihrem Inneren ist. Es ist nichts Äußerliches. Manche Menschen, die im Gefängnis sind, Jahrzehnte, die vielleicht unschuldig sind, die sagen ja manchmal diesen Satz, ihr könnt mich, meinen Körper hier einsperren, aber mein Inneres, mein Herz nicht, das ist frei. Und genau dasselbe ist hier mit Maria. Sie war vielleicht in ihrer Kultur gerade gefangen, als Frau dort nicht sitzen zu dürfen. Sie war vielleicht gerade gefangen in ihrer Kultur, zu sagen, sie muss eigentlich aufstehen und das tun, was sich gehört. Aber all das tat sie nicht, weil ihr Inneres ihr wichtiger war, nämlich zu den Füßen Jesus zu legen. Also Identität führt dich zur Ruhe. Amen. Identität führt zur Freude. Und jetzt sind wir wieder bei den verlorenen Söhnen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist gefunden geworden. gefunden wurden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dort, wo Leute in ihrer Identität wandeln, dort ist immer Party. Dort ist eine Fröhlichkeit. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nächsten, du darfst fröhlich sein. Halleluja, seid fröhlich. Wisst ihr warum? Jesus hat euch seinen Ring gegeben. Seinen Mantel hat er euch gegeben. Das, was Jesus anhatte, das habt ihr nun an. Das gemästete Kalb, ihr dürft euch freuen. Wow. Halleluja. Das ist doch gut. Natürlich gibt es auch Zeiten von Trauer, wie wir es jetzt 3 Monate hatten. Aber in all dem, was wir jetzt 3 Monate durchlebt haben, haben wir nicht aufgegeben durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Warum? Weil wir wussten, wer seine Hand ausstreckt. Und das ist Gott, unser Vater. Und wenn du die Hand Gottes siehst und sie vielleicht noch nicht ergreifst, aber du siehst sie schon, da ist Hoffnung, da ist Freude, da ist Gelassenheit. Auch im tiefen Wasser. Amen. Amen. Und dann, Identität führt zum rechten Umgang mit unserem Erbe. Ihr habt euch noch erinnert, dass ich gesagt habe, dass dieser jüngere Sohn zu seinem Vater kam mit der Idee, hey, teil mir dein Erbe aus. Und im Lukas 15 heißt es, dass er ihnen beide das Erbe austeilt. Und laut jüdischem Verständnis hat der ältere Sohn, der Erstgeborene, ein Recht auf 2/3 des Erbes und der jüngere 1/3. Das heißt, der älteste Sohn hat 66,6% des Vermögens an Erbe bekommen, was der Vater für ihn hatte. Der jüngere nur 33,3%. Also rechnerisch doch richtig, was ich jetzt gesagt habe, oder? 66,6%, weit über die Hälfte seines Vermögens als Erbe. Und er kommt zu seinem Vater und sagt, du hast mir noch nicht mal ein Kalb gegeben, damit ich mit meinen Freunden irgendwie eine Party machen kann. Der Typ hat sein Erbe noch nicht mal angerührt. Der war stinkreich. Der hätte jeden Tag 10 Kälber holen können. Hat's nicht getan. Warum? Wenn du deiner Identität nicht bewusst bist, wirst du nicht das Erbe Gottes anrühren. Der andere durch Sünde, durch ein nicht so schönes Leben, das auf gar keinen Fall zu empfehlen ist, hat's verbrasst, hat's verloren. Beide Söhne hatten ein Problem. Sie sind falsch mit ihrem Erbe umgegangen. Und wenn du dir als Kind bewusst bist, wer du in Christus bist, wirst du mit deinem Erbe richtig umgehen. Dann wirst du sagen, in Epheser, wie es in Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass ich mit Christus in allen himmlischen Segen gesegnet bin. Und so heißt es in Lukas 15, Vers 31, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, also nicht nur 66,6%, sondern 100%. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und ich spreche dir heute zu, in deiner Identität als Kind Gottes kannst du an einem Tisch dich setzen, wo der Becher nicht nur randvoll ist, sondern überfließend ist. Amen. Und wenn das Steak leer ist, wird direkt ein neues Steak drauf gemacht. Halleluja! Galater 4, Vers 7 sagt das auch nochmal richtig schön. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Amen! Jetzt habe ich keine Folie mehr. Jetzt habe ich mich gefragt, wie schließe ich diese Predigt ab? Und wie können wir zu unserer Identität? Wisst ihr, Geschwister, es gibt keinen Weg, als nur das zu ergreifen, was wir schon haben. Die Identität des Herrn in Christus liegt in dir. Es ist in dir. Das musst du begreifen. Es ist nichts Äußerliches. Ich habe heute keine Freiheit gehabt, etwas zu tun, das euch dann wieder irgendwie den Gedanken geben könnte, okay, wenn ich das jetzt tue, 10 Kapitel lese, dann bin ich meine Identität. Dann wäre das wieder Schwachsinn. Weil wenn du das lebst, was du bist, dann wirst du mehr und mehr im Wort Gottes dich vertiefen wollen. Wenn du das lebst, was du schon hast in dir, dann wirst du immer mehr Gott lieben wollen. Was sagt Paulus zu Timotheus? Mein lieber Sohn, vernachlässige nicht die Gabe, die ich per Handauflegung in dir gelegt habe, die in dir ist. Es ist in dir. Du hast ja zu Jesus gesagt, du bist ein Kind Gottes. Fakt, es ist so. Du kannst dich dagegen sträuben, wie du willst. Es ist so. Du kannst gegen die Wand rennen und 10-mal schreien, ich bin kein Kind Gottes. Wenn du Jesus wirklich in deinem Herzen hast, wenn du Buße getan hast, wenn du deine Sünden bereut hast und wenn du das Kreuz aufgenommen hast in deinem Leben und du glaubst, dass er Gott ist und am 3. Tag auferstanden ist und dass er wiederkommen wird für die Gerechten, um sie mitzunehmen, dann bist du das Kind Gottes. Amen. Und das war's. So einfach ist es. Wir brauchen keine komplizierten Predigten. Wir brauchen auch die manchmal. Lehre ist gut, versteht mich nicht falsch. Ich kann mir 2-3 Stunden Lehren anhören bis zum geht nicht mehr. Aber manchmal brauche ich einfach nur das vor Augen gehalten zu werden, was ich eh schon habe. Und das ist meine Sohnschaft. Und so kann ich rausgehen und ein Leben in Fülle führen. Jetzt bitte ich mal Josua nach vorne noch und möchten jetzt gemeinsam noch aufstehen. Habt ihr euch angesprochen gefühlt?
Ja.
Ich denke, hier hat der eine oder andere vielleicht eine Herausforderung damit. Denn das kratzt so sehr ein bisschen an das, was man sich vielleicht durch seine Kraft aufgebaut hat. Wenn mir das jemand vor 7, 8 Jahren gesagt hätte, dann wäre ich vielleicht, bei dieser Predigt wäre ich rausgegangen. Ehrlich. Ich hätte gesagt, das ist eine überzogene Gnadenlehre. Das ist gefährlich. Der predigt den Leuten, dass sie nichts mehr machen sollen. Nein, nein, nein. Ich predige, wenn du weißt, wer du in Christus bist, wirst du rausgehen und die gesamte Welt verändern. Dann kannst du nicht anders da mehr als in deiner Berufung wandeln zu wollen. Das predige ich hier. Ich predige kein Wohlstandsevangelium und ich predige keine überzogene Gnadenlehre. Ich predige auch keine Verdammnislehre. Ich predige das Evangelium des lebendigen Gottes, das uns aus dem Wort Gottes uns hier überliefert wird. Davon bin ich 100% überzeugt, dass was ich gepredigt habe, dass es Wahrheit ist. Ich sehe es in meinem Leben. Mir sind 1000 Lasten gefallen, als ich das immer mehr erkennen durfte. Und ich habe noch so viel Luft nach oben in diesem Thema. Denn der Druck, wo ist die Dose, Mandy? Nein, Quatsch. Die Dose, so sehe ich manchmal aus. Gibst du mir mal? Ja, ist doch egal. Ach ja, die ist nass, okay. Ihr könnt euch noch an diese Dose erinnern. Die ist ja jetzt nass, kann ich nicht in die Hand nehmen. Ich sehe manchmal so aus in meinem Inneren. Und wenn du dich auch im Moment so fühlst, so kannst du einfach die Augen schließen und ich möchte jetzt einfach über dich beten und ich möchte jetzt einfach über dich neue Fülle aussprechen. Ich möchte über dich ganz neu aussprechen, so du bist ein Kind Gottes, an dem Gott wohlgefallen hat. Halleluja. Jesus, wir lieben dich und wir preisen dich, Jesus. Jesus, und du siehst, Vater, wo diese Welt ja uns zerquetscht hat. Wo sie uns immer mehr, Vater, die Identität geraubt hat. Durch Erfahrungen, durch Niederlagen, durch Enttäuschungen, durch Verrat. Die Liste ist so lang, wo wir auf Menschen geschaut haben und sie sind in großen Sünden gefallen. Wo wir auf vielleicht große Gemeinden geschaut haben und da gab es große Spaltungen. Wo wir irgendwie nicht auf dich geschaut haben und unseren Glauben abhängig gemacht haben von irgendetwas anderem. Und es ist zerbrochen. Vater, du siehst hier, dort wo vielleicht die Identität nicht so ergreift werden kann als Kind zu dir, weil der eigene Vater vielleicht gewalttätig gewesen ist, weil er lieblos gewesen ist, weil er vielleicht kalt gewesen ist, weil er vielleicht sich nicht so stark interessiert hat, augenscheinlich, wo er viel weg gewesen ist, weil er vielleicht im Berufsleben zu stark sich investiert hat. Jesus, du siehst jede Situation in diesem Raum, warum wir nicht vielleicht gerade zu 100% in dieser Identität wandeln. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass der Himmel sich öffnet. Und dass jetzt eine Stimme vom Himmel ertönt in den Herzen meiner Brüder und Schwestern. Denn wir haben gemeinsam einen lebendigen Gott, der unser Vater ist, den du jetzt zusprichst. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist meine geliebte Tochter, an dem und an die ich wohlgefallen habe. Und ich danke dir jetzt, dass diese Identität jeden Schmerz heilt, jeden religiösen, bitteren Frust aus den Herzen reißt. Ich danke dir, dass es jetzt wirklich zerbricht, die Mauern der Selbstgerechtigkeit im Namen Jesus. Und dass wir in dem Sein, aus dem Sein, wirklich Dinge tun und nicht Dinge tun, damit unser Sein bestätigt wird. Und damit segne ich euch jetzt mit Fülle, mit Kraft, mit Stärke und mit dieser Identität danach euch auszustrecken. Und ich spreche euch zu, macht euch wie ich ganz neu auf dem Weg und auf dieses Abenteuer, Gott als Vater zu sehen. Und ich habe, als ich in Wiesbaden gewesen bin, Gott gefragt, Gott, ich bete dich immer an, wenn ich für große Dinge glauben muss. Jesus kann ich für viele Dinge anbeten und den Heiligen Geist auch. Aber Gott sehe ich immer nur dann so in meinen Gebeten, wenn dieses rote Meer vor mir steht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Gott als meinen Vater in allen Lebenssituationen einbeziehen. Und dann fragte ich Gott, wie kann ich dich mehr als meinen Vater so sehen und erleben? Und dann sprach so wirklich Gott in meinem Herzen, als Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, spricht Jesus, sieht den Vater. Wenn du Jesus siehst in den Evangelien, der an einem Sabbat heilt, der eigentlich eine verurteilende Frau nicht verurteilt und ihr das Leben schenkt, Wenn du siehst, dass er für die Wahrheit eingestanden hat und sich nicht verbogen hat für die religiöse Führerschaft. Wenn du siehst, wie Jesus durch die Liebe ans Kreuz gegangen ist, dann siehst du den Vater. Du siehst durch Jesus den Vater. Und Jesus, und ich danke dir, dass das jetzt durchbricht. Und jede Gedankenfestung, all das, was das jetzt sofort blockiert, ich zerbreche es. Jetzt im Namen Jesus. Ich danke dir, Gott. Und ich sehe, wie so dunkle Wolken über euch weggehen. Und das helles Licht kommt. Und wirklich jetzt eine Zeit anbricht, wo du als Kind ganz neu zu deinem Vater laufen kannst. Und damit segne ich euch. In den wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen, Geschwister. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, wir machen heute keinen Aufruf. Es ist mir zu wichtig, dass ihr erkennt, dass das nichts mit etwas zu tun hat, was man tun muss. Es ist ein Sein. Okay? Ich bin ja ein Fan davon, Aufrufe zu machen. Und ich hab meine Freiheit durch einen Aufruf erlebt. Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Step, manchmal nach vorne zu kommen, etwas Geistliches. Heute ist es geistlich, nach Hause zu gehen und vor dem Schlafen zu gehen, zu sagen, mein Vater, hier bin ich ganz neu als dein Kind. Ich übergebe dir ganz neu mein Leben als Kind heute in deine Hände, nicht als Tagelöhner. Ich spreche dir zu, die Zeit der Tagelöhner. Du bist kein Tagelöhner mehr. Darauf hat sich Gott als Vater noch nicht mal eingelassen. Er hat ihm sofort den Status des Sohnes gegeben. Er musste sich nichts erarbeiten. Die Zeit des Tagelöhners in deinem Leben ist vorbei. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und so segne ich euch auch für den restlichen Abend und die neue Woche, und all das darf nicht geraubt werden. Und ich bete für weitere Offenbarungen. Macht euch auf die Reise, und ich sehe, spüre, so wie jeder Einzelne ganz individuell vom Heiligen Geist in das Herz des Vaters mit hineingenommen wird und du geheilt wirst. Ich sehe, wie Wunden geheilt werden, die dein Kindsein so schwer gemacht haben. Und in diesem Prozess wird das Gold des Heiligen Geistes euch befallen. Das Gold des Heiligen Geistes, es wird eure Herzen heilen. Und jeder individuell werden andere Geschichte erzählen und ganz neue Erfahrungen erzählen, wie ihr Gott als Vater erkannt habt. Und ich segne die neue Woche mit Schutz und Bewahrung. Ich segne diese Gemeinde in deinem Namen, Jesus. Danke, dass deine Engel um uns gestellt sind. Danke, dass wir mit dir sein dürfen. Danke, dass du gute Gedanken über uns hast. Gedanken des Friedens, Gedanken der Ruhe. Danke, dass ich das über uns aussprechen darf. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn jemand, wir schließen jetzt so den Gottesdienst, wir haben Kuchen, wir haben Waffeln, glaube ich, noch, und ja, Getränke. Wenn ihr möchtet, nimmt auf jeden Fall euch noch Zeit für die Gemeinschaft. Wir bieten gerne dennoch Gebet an, ne? Eine Gemeinde, die ja kein Gebet anbietet. Wir möchten Gebet anbieten für diejenigen, die sagen, hey, ich habe dieses oder jenes Anliegen. So sind wir gerne hier und beten natürlich für dich.